ARD. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Hadija Runa Oecker. Guten Tag.
Der Krieg ist nach Saigon gekommen und heute Nacht krachten hier Raketen und Granatwerfer in die Stadt.
I spent 21 months in combat in Vietnam.
Ich meine, ja, Deutsch.
Wir lebten dort und mussten das Wasser trinken aus dem Fluss, das verseucht war mit Agent Orange.
Würden auch die Namen der toten Vietnamesen auf die Wand geschrieben, wäre sie 12 Kilometer lang.
Finally, America is coming to see Vietnam as a country. Not a war.
Aussöhnung und Zusammenarbeit war seine Botschaft in Hanoi.
Vietnam war 1990 das ärmste Land.
30% der Exporte gehen nach Europa.
Damit gehört Vietnam zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
Mit gigantischer Lichtshow und einem Mega-Feuerwerk wurde der 50. Jahrestag zum Ende des Vietnamkrieges in Ho Chi Minh gefeiert. Unzählige Dokumentarfilme, Bücher und Zeitzeuginnen erzählen von diesem grausamen Krieg, der 20 Jahre dauerte. Schätzungsweise 3 Millionen Vietnamesen und mehr als 58.000 US-Soldaten wurden getötet. In einem Krieg, der 1955 begann, kurz nach der Unabhängigkeit Vietnams von der Kolonialmacht Frankreich. Es war ein Bürgerkrieg zwischen dem kommunistischen Norden und dem Süden, in den die USA Bomber und dann Truppen schickte, um den Kommunismus zu besiegen. 10 Jahre später waren in Vietnam knapp 500.000 amerikanische Soldaten stationiert. Sie setzten die Brandwaffe Napalm und hochgiftige Chemikalien wie das Pflanzengift Agent Orange ein. 1975 endete dieser Krieg, der heute aus vietnamesischer Sicht ganz unterschiedlich erzählt wird. Dieser Krieg hat Spuren hinterlassen im Land, seinen Menschen und den Nachkommen, die heute überall in der Welt leben, auch in der deutschen Diaspora. Wie erinnern Sie die Vergangenheit? Wer hat die Deutungshoheit über diese Geschichte? Und vor allem, wie geht es Vietnam heute? "50 Jahre nach dem Krieg. Vietnam erzählen." So haben wir heute die Sendung "Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven" genannt. Und wir beginnen diese Reise in die Vergangenheit, in der Gegenwart, mit den Festlichkeiten anlässlich des Kriegsendes in der vietnamesischen Stadt Ho Chi Minh. Die Metropole ist bereits seit Wochen mit Plakaten, Schildern und Leuchttafeln gepflastert. Auch um die sogenannte Wiedervereinigung des Landes zu feiern, wie es heißt. Und was bei diesem Fest mit Flugshow und Feuerwerk alles passiert ist, darüber berichtet uns jetzt meine ARD-Kollegin Jennifer Johnston.
So groß wie heute hat Vietnam den Jahrestag noch nie gefeiert. Kampfjets fliegen Formationen am Himmel, Militärparaden ziehen seit dem frühen Morgen durch die Stadt, überall flattern die roten Staatsflaggen mit gelbem Stern in der Mitte. Die kommunistische Einparteienregierung feiert heute den Tag der Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam. Kurz vor dem Einmarsch der vietnamesischen Truppen hatte die US-Armee angefangen, die letzten Soldaten aus Saigon, dem heutigen Ho Chi Minh-Stadt, zu evakuieren.
Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh.
In Berlin und anderen großen Städten in Europa und den USA gingen die Menschen damals auf die Straße, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Protestsongs waren in den Charts. "1973 unterzeichnete US-Präsident Nixon ein Waffenstillstandsabkommen. Der Fall von Saigon beendete schließlich den 20-jährigen Krieg. Fast 60.000 Amerikaner und mehrere Millionen Vietnamesen kamen in der Zeit ums Leben. Hoang Ren und Dao Ba Duc haben im Vietnamkrieg gegen die Amerikaner gekämpft. Stolz erzählen sie, wie sie amerikanische Flugzeuge, Schiffe und Panzer zerstört haben. Sie hätten den Süden Vietnams vom Feind befreit. Beide leiden bis heute unter den Folgen des Entlaubungsmittels Agent Orange, das die Amerikaner mit Flugzeugen flächendeckend über den Wäldern versprüht haben. Es sollte die Verstecke der Vietnamesen offenlegen. Wir lebten dort und mussten das Wasser trinken aus dem Fluss, das verseucht war mit Agent Orange. Aber wir hatten keine andere Wahl. Kinder kommen auch heute, Generationen später, mit Missbildungen zur Welt. Als mein Sohn geboren wurde, war er so klein und schwach, aber er sah sonst gesund aus. Erst später stellten die Ärzte fest, dass er wegen des Agent Orange Probleme mit seinen Beinen hatte, erzählt Hoang Ren. 3 seiner 5 Kinder starben kurz nach der Geburt. Die beiden Kriegsveteranen fordern, dass die USA ihnen endlich eine Entschädigung zahlen, aber bisher haben dies nur amerikanische Soldaten bekommen. US-Veteran William Wharton stand damals auf der anderen Seite.
I used to kill people for a living.
Ich habe früher beruflich Menschen getötet. Ich habe 21 Monate in Vietnam gekämpft. Das Schlachtfeld schert sich einen Dreck um deine Ideale, deine Träume, deine Hoffnungen. Erzählt er Schülern an einer internationalen Schule in Bangkok. Die Zeit sei für ihn gleichzeitig das Tollste und Schlimmste gewesen, was er je erlebt habe. Doch der Krieg habe ihn gebrochen. Viele Taten von damals bereue er heute. Ich habe in mich hineingeschaut und ich habe das Böse gesehen. Heute lebt er in Asien, war häufig zurück in Vietnam, hat dort mit Veteranen gesprochen, gegen die er früher gekämpft hat.
I feel very close with Vietnam veterans.
Einen guten Krieg gäbe es nicht, ist er sich heute sicher. Die Folgen des Vietnamkriegs sind bis heute im Land zu spüren. Viele nicht explodierte Landminen und Streubomben schlummern als Blindgänger im Boden. Das giftige Entlaubungsmittel Agent Orange verseucht bis heute Landstriche. Die Amerikaner haben erst in den 2000ern angefangen, für diese Folgen aufzukommen. Durch das Einfrieren der US-Entwicklungshilfegelder USAID sind einige dieser Dekontaminierungsprojekte nun in Stocken geraten, ebenso Projekte zur Minenräumung.
Was bleibt, ist der Kummer. Der immense Kummer. Der Kummer, überlebt zu haben. Der Kummer des Krieges. Das schreibt der Autor Bao Nin im Buch The Sorrow of War, zu Deutsch Die Traurigkeit des Krieges. Es erschien 1987 und ist eines der vielen prominenten Werke, das über den Vietnamkrieg erzählt. Und über diesen Krieg spreche ich jetzt mit meiner ARD-Kollegin Jennifer Johnston, die wir gerade im Beitrag gehört haben. Hallo.
Hallo aus Singapur.
Wir haben es gerade in Ihrem Beitrag gehört. Vietnam hat den Tag über eben diesen 50. Jahrestag, das Ende des Vietnamkrieges, mit ganz schön viel Tamtam auch gefeiert. Wie wichtig ist dieser heutige Tag?
Der heutige Tag ist enorm wichtig. 50 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs, das sieht man einfach daran, dass das wirklich die größte Feier ist, die es jemals gab. Eine riesige Militärparade mit 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, vor allem Soldaten. Man hat überall in der Stadt die Flagge gesehen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Tag, der dieses Jahr mit noch mehr internationalen Gästen gefeiert wurde.
Er erinnert an einen sehr grausamen Krieg, 20 Jahre. Die US-Gruppen haben die Brandwaffe Napalm eingesetzt, ein hochgiftiges Entlaubungsmittel namens Agent Orange versprüht, das ja auch noch bei den folgenden Generationen zu schweren Erkrankungen und Behinderungen geführt hat. Ich würde gerne kurz über das gesellschaftliche Trauma sprechen. Was für Folgen hatte der Krieg für die Gesellschaft? Was ist davon geblieben?
Es ist einmal so, dass bis heute Menschen, auch nachfolgende Generationen, einfach unter diesem Chemiegift Agent Orange leiden. Das haben die Amerikaner damals ja versprüht über den Wäldern, um die Verstecke der Vietnamesen ja aufzudecken, die sich dann eben nicht mehr unter den Bäumen verstecken konnten. Und das sind wahnsinnig große Flächen damals zerstört worden. Und es ist einfach auch so, dass die Menschen bis heute darunter gesundheitlich leiden. Also Krebserkrankungen treten noch viel auf. Und die Regierung sagt, dass bis heute so rund 3 Millionen Vietnamesinnen und Vietnamesen einfach durch Agent Orange betroffen und gesundheitlich eingeschränkt sind.
Wir haben es in Ihrem Beitrag auch gehört, die Stimmen von den Betroffenen, von den Opfern. Es war ja ein Krieg auch eines geteilten Landes, zwischen dem Norden und dem Süden eigentlich. Die USA haben eingegriffen, deswegen wird es ja auch als amerikanischer Krieg bezeichnet. Das ist eine sehr ambivalente Geschichte in so 20 Jahren Krieg. Die USA haben sich 73 dann aber schon zurückgezogen, also noch vor dem Ende. Welche Erzählung von diesem Krieg wird denn heute in Vietnam gefeiert? Also wie wichtig war auch der Sieg gegen die USA quasi?
Der Sieg war sehr wichtig. Und so wie es heute in Vietnam gefeiert und erzählt wird, das ist ganz klar die rein vietnamesische Sicht, die da gezeigt wird. Das ist auch so in dem neuen Museum, das jetzt gerade eröffnet wurde. Das ist ganz klar die vietnamesische Sichtweise und deren Sieg eben über die Amerikaner, deren Verbündeten und eben am Ende ja die Befreiung Südvietnams und die Wiedervereinigung, die dann ja ein Jahr darauf gefolgt hat, nachdem Saigon dann gefallen ist, heute vor 50 Jahren.
Das heißt, es ist die eine Geschichte des Krieges. Wie ist denn das geteilte Land, das jetzt schon sehr lange ein geeintes ist, wiedervereinigt, wie Sie ja auch sagen, auch wirklich geeint? Gibt es darüber noch andere Erzählungen? Also gibt es mehrere oder gibt es wirklich nur die eine?
Es gibt natürlich die Erzählung der Exil-Vietnamesen. Es sind damals auch viele Vietnamesen aus Südvietnam geflohen, als die Nordvietnamesen dann einmarschiert sind in Saigon, die Amerikaner verschwunden sind. Diese Erzählung gibt es natürlich auch, weil nicht alle natürlich damit glücklich waren, dass dann damals der kommunistische Norden gewonnen hat und die eben die Amerikaner unterstützt haben und sich nicht mehr sicher gefühlt haben und geflohen sind. Das sind viele Menschen gewesen, die damals die Boat People genannt wurden, die eben mit Schiffen dann teilweise auch aus dem Land geflohen sind. Diese Erzählung gibt es auch, aber die spielt heute in Vietnam keine Rolle und wird auch eher unterdrückt, würde ich sagen. Also da ist in puncto Meinungsfreiheit ist die dadurch eingeschränkt.
Wir werden auf die Diaspora, also die Vietnamesen, die geflüchtet sind, noch sprechen im Verlauf der Sendung. Lassen Sie uns kurz auf diesen Umgang mit Krieg im Generellen schauen. Es wird gesagt, es gibt vier Dimensionen. Rituale, Aufarbeitung, Versöhnung, Anerkennung. Wir haben jetzt quasi über die Rituale auch schon gesprochen, die Feier, die Soldaten, die ja auch gefeiert werden, der Sieg Vietnams. Aber lassen Sie uns auch auf den Punkt Versöhnung gucken. Wie steht denn Vietnam eben heute auch zu den USA?
Die Beziehungen zwischen den USA und Vietnam sind über die Jahre tatsächlich immer besser geworden, vor allem in den vergangenen 30 Jahren. 1995, also vor 30 Jahren, haben die USA und Vietnam offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. 2023 unter Biden gab es dann nochmal einen Meilenstein. Da haben sie eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen. Das ist so das höchste Level, was Vietnam einem anderen Partnerland vergibt. Da gibt es nur drei Partner, die das sozusagen haben. Allerdings muss man sagen, dass aktuell, seitdem Donald Trump an der Regierung ist, US-Präsident ist, bröckelt es da doch schon ein wenig. Weil auf der einen Seite hat Trump ja Zölle angedroht, die Vietnam sehr stark treffen würden, weil Vietnam sehr, sehr viel an die USA liefert, exportiert, besonders im Bereich Textilien, Schuhe, Möbel, Elektronik. Also ist ein sehr wichtiger Handelspartner. Und dann auch in Bezug auf das Einfrieren von USAID, also den Hilfszahlungen der Entwicklungshilfe, da ist Vietnam auch sehr stark betroffen. Und vor allem in Punkten, die Amerikaner an sich zu verschulden haben. Einmal eben Agent Orange, das immer noch Böden verseucht. Da haben die Amerikaner recht spät, aber sie haben dann angefangen, Böden zu säubern, besonders rund um Flughäfen, wo eben ja diese Fässer mit der Chemikalie verladen wurden, wo die Böden sehr stark verseucht sind. Die müssen sehr aufwendig abgetragen werden. Teilweise können sie gereinigt werden, teilweise werden sie bei hohen Temperaturen verbrannt. Und der andere Punkt, es liegen bis heute einfach sehr viele nicht explodierte Sprengkörper, Landminen überall noch verteilt im Land. Da gab es Projekte, um die zu entschärfen. Und auch diese Projekte liegen, seitdem USAID auf Eis ist, liegen auch diese Projekte eben lahm, sind in Stocken geraten und nur wenig davon läuft derzeit noch weiter.
Sie hatten in Ihrem Beitrag, den wir vor unserem Gespräch gehört haben, ja auch von Reparationszahlungen gesprochen. Also das eine ist ja sozusagen Entwicklungsunterstützung, USAID, das andere ist ja auch einfach so eine Schuld, die es noch abzugleichen gibt. Wie wird darüber gesprochen, dass da ja jetzt auch so ein Cut quasi, so ein Bruch stattfindet?
Die Forderung und den Wunsch nach Reparationszahlungen, vor allem wirklich direkt an Opfer, an Veteranen, die bis heute unter Agent Orange leiden, wie eben auch die zwei Veteranen, mit denen ich für das Stück gesprochen habe, die wünschen sich das, aber bekommen haben solche direkten Zahlungen tatsächlich nur US-amerikanische Veteranen, nicht vietnamesische. Auch mehrere Klagen, die zum Beispiel gegen Monsanto und andere oder Bayer, die sind jedes Mal abgewiesen worden. Solche Verfahren, Klagen waren nicht erfolgreich. Das heißt, da gab es keine Entschädigung, Wiedergutmachung. Was es schon gibt, die Amerikaner unterstützen so indirekt Projekte für Menschen mit Behinderungen, haben aber nie dann so richtig zugegeben, dass das ja auch dann doch Folgen von Agent Orange sein könnten. Das heißt, Zahlungen sind da wirklich nur indirekt geflossen.
Dann kommen wir zum letzten Stichwort Anerkennung. Man könnte jetzt kurz zusammengefasst sagen, Vietnam gilt als kommunistischer Boomstaat, ein Luxusstaat, ein selbstbewusstes Land eben auch wegen dem Sieg, aber auch wegen seiner wirtschaftlichen Stärke und einem liberalisierten Markt. Wie hat sich denn die Gesellschaft in Vietnam mit diesem Erbe der Geschichte entwickelt aus Ihrer Sicht?
Am Anfang hat es schon gedauert, sich zu entwickeln, aber es hat dann in den letzten Jahren wirklich ein wahnsinniges Wachstum hingelegt und hat auch einfach sehr, sehr große Ziele. Es ist nicht mehr das Vietnam von damals. Heute sieht sich Vietnam als Hightech-Standort, zieht immer stärker Industrien an, auch aus der Halbleiterbranche zum Beispiel, baut derzeit selbst Elektroautos, mit denen sie weltweit den Markt erobern wollen. Also die Menschen sind sehr ambitioniert, die Wirtschaft wächst im Bereich um die 8%. Noch höhere Ziele sind ausgegeben für die nächsten Jahre. Dann soll Vietnams Wirtschaft sogar zweistellig wachsen. Also da sind sehr, sehr große Pläne. Und die Bevölkerung ist immer besser ausgebildet. Auch da hat die Regierung 5-Jahrespläne, 10-Jahrespläne, will zum Beispiel bis 2030 50.000 neue Ingenieurinnen und Ingenieure für die Halbleiterbranche ausbilden. Da merkt man, da hat sich doch schon einiges getan.
Vielen Dank an meine ARD-Kollegin Jennifer Johnston mit einem ersten Blick auf die Feier zum Ende des Krieges vor 50 Jahren in Vietnam. Das klingt ja nach einer längst vergangenen Zeit, aber sie ist für viele Menschen dort noch sehr präsent, auch in der Musik. Da wäre zum Beispiel die Vietnam Soul und Pop Revival Band Saigon Soul Revival. Sie machen neue Lieder aus Stücken eben aus dieser Zeit vor dem Ende des Vietnamkriegs und danach. Der Produzent ist der Frankfurter DJ und Künstler Jan Hagenkötter. Hören wir rein in einen Coversong der vietnamesischen Rockband CBC von 1964. Sie trat damals auf US-Militärstützpunkten auf, wurde in ganz Südostasien berühmt. Und jetzt heißt das Lied der Coverband Gon Dim Van Nik Mat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist gerade erschienen.
Trên đời mà không yêu dù cho tình yêu trong gai có ai trên đời mà không yêu dù cho tình yêu chưa cay có ai trên đời mà không yêu dù cho tình yêu không may có ai trên đời mà không yêu dù cho lòng không
Fünfzig Jahre nach dem Krieg. Vietnam erzählen. So heißt heute unsere Sendung Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt werden wir über das Vietnam von heute erzählen. Ein Land, das wirtschaftlich wächst und als eines der attraktivsten Produktionsstandorte der Welt gilt. Mehr darüber von Volker Hirt.
Am 23. Januar 1973 wandte sich US-Präsident Richard Nixon an seine Landsleute.
For the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam.
Das bedeutete erstmal nur den Rückzug der US-Truppen. Der Frieden kam dann 2 Jahre später. Das Land war gespalten und ruiniert. Es folgten Jahre erbärmlicher Armut, die bis in die 90er Jahre währte, so der Historiker Rainer Ziegelmann, der sich intensiv mit der Geschichte Vietnams auseinandergesetzt hat.
Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Also auch ärmer als alle afrikanischen Länder. Das GDP per capita war bei $98. Das war also weniger als zum Beispiel in Sierra Leone oder in Somalia.
$98 Jahreseinkommen im Schnitt vor 35 Jahren. Heute sind es rund $5.000. Immer noch wenig, wenn auch ein gigantischer Fortschritt. Die Wende begann 1986. Die vietnamesische Regierung sah sich aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage gezwungen, eine Öffnungspolitik mit dem Namen Doi Noi, übersetzt Erneuerung, einzuleiten. Das erlaubte ausländischen Unternehmen den Zugang zum Land, auch Deutschen. Peter Burstede arbeitet für GTAI, das ist eine Organisation, die deutsche Unternehmen bei Investitionen in Vietnam berät. Den großen Durchbruch gab es erst deutlich später.
Der große Zustrom an Auslandsinvestitionen kam dann erst mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation 2007. Und zuletzt gab es nochmal einen Riesenschub 2018 mit den Strafzöllen auf China-Produkte unter der ersten Trump-Regierung.
Geschichte wiederholt sich. Vietnam steht vor einem neuen Schub, profitiert erneut vom Handelskonflikt zwischen China und den USA und ist ehrgeizig. Im Jahr 2045 möchte das Land zur Industrienation reifen. Nicht nur das, so Burstede.
Vietnam will auch 2050 klimaneutral werden, wie viele Länder der Welt. Und das ist noch ein weiter Weg für eine Wirtschaft wie Vietnam, die noch für die Hälfte des Stroms auf Kohle angewiesen ist.
Vietnam, das sich gerne selbst zu überholen scheint. Bis 2050 soll Vietnam zusätzlich einer der größten globalen Player in der Chipindustrie werden. Da hat Dietmar Schwank von der österreichischen Wirtschaftskammer in Hanoi so seine Zweifel.
Bereits über 40 Halbleiterunternehmen aus dem Ausland haben in Vietnam investiert. Doch das Land braucht bis 2030 rund 50.000 Fachingenieure im Halbleiterbereich, um mit der beabsichtigten Entwicklung mithalten zu können.
Auch das DAX-Unternehmen Infineon, Deutschlands größter Hersteller für Halbleiter, produziert in Vietnam. Deutschland ist gut vertreten in dem Land, mit Luft nach oben, so GTAI-Experte Peter Burstedt.
Jedes Jahr ungefähr 5 bis 10 Fabriken kommen hinzu, also entwickelt sich relativ stetig, aber ist nicht zu vergleichen natürlich mit dem Engagement der Japaner, der Chinesen, der Taiwanesen oder der Koreaner, die hier wirklich die größten Investoren mit Abstand sind im Land.
Noch ist Vietnam ein absolutes Billiglohnland. Das Lohnniveau liegt bei der Hälfte dessen von China. Große Industrieparks laden Unternehmen aus aller Welt ein. Die Infrastruktur ist gut, wenn auch ausbaufähig. Und das Land glänzt mit Wachstum. In den vergangenen Jahren betrug es jeweils im Schnitt 6%. Damit gehört Vietnam zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
Nach einem Blick auf und nach Vietnam reden wir jetzt über die sogenannte vietnamesische Diaspora in Deutschland. Über Menschen aus Vietnam, die mit ihren Kindern und weiteren Nachkommen hier leben und sowohl vietnamesisch als auch deutsch sein können. Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Autorin Huy Pham. Hallo.
Hallo.
Die Gruppe der migrierten VietnamesInnen ist ja durch eine Vielzahl von Einwanderungsmotiven geprägt. Sie kamen quasi in den 50er Jahren als Studierende in die DDR, in den 60ern kamen auch viele privilegierte Menschen nach Westdeutschland, aber eben aufgrund des Krieges auch eine große Zahl an Schutzsuchenden, sogenannten Kontingentflüchtlingen, die aufgenommen wurden. Und dann gab es Familienzusammenführung ab 79. Das sind viele unterschiedliche Gruppen. Was würden Sie sagen, was zeichnet die Pluralität dieser Diaspora aus?
Das Interessante an der vietnamesischen Einwanderung nach Deutschland ist, dass sie in manchen Teilen die deutsche Geschichte ja widerspiegelt. Da Nord- und Südvietnam lange Zeit geteilt waren in einen kommunistischen nördlichen Teil und einen antikommunistischen südlichen Teil, aus dem meine Familie kommt. Und viele aus dem Süden gingen nach Westdeutschland. So auch meine Eltern damals als Studenten. Es gibt aber auch viele sozusagen aus Nordvietnam, aus dem kommunistischen Nordvietnam, die als Vertragsarbeiter in die frühere DDR gegangen sind, weil das ja Brüderländer waren. Und die sind nochmal unter ganz anderen Umständen aufgewachsen, haben in Fabriken gearbeitet, in Wohnheimen gelebt, durften kaum Kontakt zur deutschen Bevölkerung haben. Das war ganz anders als die Gruppe der Studierenden, zu denen meine Eltern gehört haben und die zum Beispiel auch sehr viel mit der deutschen Studentenbewegung in Kontakt kamen, gerade in den Jahren nach 1968, als das Thema Vietnamkrieg hoch diskutiert wurde an der TU Berlin und vielen anderen deutschen Unis.
Lassen Sie uns noch auf Ihre Familie blicken. Sie haben ja auch einen Roman geschrieben, 2021, der heißt Wo auch immer ihr seid. Und jetzt haben Sie kurz angesprochen, dass Sie aus dem südlichen Teil kommen, also sozusagen dem Teil, der nicht kommunistisch war. Was für eine Geschichte erzählt uns Ihre Familie konkret?
Die Geschichte der Südvietnamesen ist im Grunde die Geschichte der Verlierer des Krieges. Die Kommunistische Partei ist bis heute an der Macht. Das sind die, die in Vietnam eben die große Militärparade ausgerichtet haben. Und die Südvietnamesen haben aus der Sicht von vielen Menschen dort ihr Land verloren. Viele sind dann nach der kommunistischen Nachtübernahme geflohen, viele übers Meer. Man schätzt bis zu 2 Millionen Menschen, von denen vielleicht bis zu einem Viertel ertrunken, gestorben oder verschwunden sind. In meiner Familie ist es so, dass meine Eltern hier in Deutschland als Studenten hergekommen sind, dachten, sie bekommen in Deutschland eine Ausbildung und wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, dann gehen sie wieder zurück nach Vietnam und bauen das Land auf. Und als sie ihre Uni in Deutschland abgeschlossen hatten, war Vietnam nicht mehr dasselbe Land. Der Krieg war vorbei, es war wiedervereinigt unter der Partei des verstorbenen Ho Chi Minh. Und dann sind sie hier geblieben. In meiner größeren Verwandtschaft gibt es auch Verwandte, die noch damals in Vietnam waren, in Saigon waren. Und in diesen harten Jahren nach dem Krieg, als das Land eine Hungersnot erlitten hat, viele sozialistische Reformen durchgeführt wurden, viele Menschen in Umerziehungslagern gesteckt wurden, da sind sie geflohen und in den USA gelandet, in Kalifornien. Da spielt auch ein Teil von meinem Buch und dort gibt es so eine Community von früheren Boat People, die total sozusagen regierungskritisch sind. Und die schauen natürlich auf den heutigen Tag eher mit einer gewissen Trauer oder mit einem Zynismus.
Das ist ein interessanter Widerspruch, weil wir haben die Sendung begonnen mit den Feierlichkeiten eben in Ho Chi Minh Stadt. Sie erzählen eine andere Geschichte. Und was würden Sie sagen, wenn wir auf diese Kritik schauen, die ich ja auch heraushöre? Was für weitere Erzählungen gibt es? Also was wollen Sie aufbrechen? Wollten Sie ja vielleicht auch mit Ihrem Buch?
Ich habe das Gefühl, dass es dass der Vietnamkrieg ein großes historisches Ereignis ist, geopolitisch wichtig, irgendwie auch Teil der Popkultur durch die vielen eindrücklichen Bilder, die wir alle kennen, durch die Kriegsfilme wie Full Metal Jacket, Apocalypse Now und so weiter. Aber sehr oft sieht man entweder, hört man die Geschichte der Amerikaner, also das Trauma der GIs, die nach Vietnam gegangen sind, die dort gekämpft haben, nicht wussten wofür, die sich vielleicht in eine vietnamesische Frau verliebt haben, die sie zurückgelassen haben etc. pp. Oder eben auf der anderen Seite eben die Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben, in Vietnam selbst, unter der strengen Parteilinie der KP, der Vietnamkrieg als großer Triumph der mutigen Vietnamesen gegen die übermächtigen Amerikaner, ein großes identitätsstiftendes Ereignis. Und in beide Erzählungen, finde ich, lassen eine wichtige Perspektive aus, nämlich die, was dieser Krieg mit den Familien gemacht haben. Es ist so wie mit der deutsch-deutschen Teilung, um nochmal darauf zurückzukommen. Wir wissen, dass halt die großen ideologischen Kämpfe von verschiedenen Ländern manchmal quer durch Familien gehen. Dass sie manchmal Familien in zwei Teile zerrissen haben, in zwei ideologische Lager und es manchmal sehr, sehr schwer ist, dann wieder zueinander zu finden oder über diese Zeit zu sprechen, in der die einen vielleicht mit dem Sieg davon gekommen sind und die anderen viele Opfer gebracht haben. Dieses nuancierte Bild, das auf die Wunden schaut, die der Vietnamkrieg bis heute hinterlassen hat, es ist ja erst 50 Jahre her, auf die Frage, wie man so ein Land versöhnen kann, wie viel Vergangenheitsbewältigung es eigentlich bräuchte, um auch all die schlimmen Dinge aufzuarbeiten, die damals passiert sind. Diese Frage kommt mir zu kurz.
Ja, das ist ein großes Feld. Erinnerungskultur ist in Deutschland ein großes Thema. Sie verbinden es jetzt auch mit der deutschen Wiedervereinigung. Gleichzeitig gibt es eine lange Geschichte deutsch-vietnamesischer Beziehungen der unterschiedlichsten Art. Es gibt ja aber auch dieses große Thema, dass es eine große Verbindung der Diaspora auch zu Vietnam immer noch gibt. Also Kontaktdichte, transnationale Mobilität, es wird hin und her gereist. Sie haben mir gesagt, dass Sie mit Ihrem Buch jetzt in Vietnam beispielsweise nicht auftreten könnten. Was würden Sie sagen, wie wird dieses Spannungsfeld der Erinnerungskultur zwischen hier und dort in der Community dann ausgetragen?
Also das ist eine große Frage. Ja. Ich glaube, es betrifft auch viele Deutsche aus anderen Communities. Ja. Wir sind einerseits irgendwie, haben wir so eine Verbindung zu dem, ja, sage ich mal, Heimatland unserer Eltern. Wir sind aber natürlich auch westlich geprägt, haben Vorstellungen davon, wie man als Frau, als Autorin frei sprechen kann und so weiter, wie Regierung kritisieren, Demokratie, an Gesellschaft appellieren. Und das ist in einem Land wie Vietnam so nicht möglich. Es ist eines der Länder, die zu den striktesten gehören auf der weltweiten Liste von Reporter ohne Grenzen. Einer der Menschen, die ich zum Beispiel für meinen Roman interviewt habe, der sitzt leider im Gefängnis für einen regierungskritischen Facebook-Post. Mein Roman kann leider nicht auf Vietnamesisch übersetzt werden. Ich fahre aber bald dorthin und kann sozusagen schon ein paar Stellen daraus vorlesen, Stellen, die halt nicht so kritisch sind, die nicht die Politik berühren und andere kulturelle Fragen, die mir sehr wichtig sind. Und ich will so ein bisschen ein Stück weit auch transportieren, dass sogar sozusagen wir, ja, Privilegierte, die hier in diesem Reichtum, in diesem Wohlstand aufgewachsen sind, mit all den Rechten, die wir haben, dass auch wir oft, ja, uns fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Wie sind diese unterschiedlichen Kulturen in mir miteinander vereinbar? Wie erkläre ich das anderen oder beziehungsweise wie gehe ich damit um, wenn ich missverstanden werde? Und ich bin einfach total, ja, ich freue mich sehr, da im Mai hinzureisen. Ich finde es total schön, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, über meine Arbeit zu sprechen und vielleicht auch nicht nur aus diesem Blickwinkel der Besucherin dahin zu gehen, die so einfach nur zum Familienurlaub dahin reist und ganz viel isst und sich von ihren Verwandten betüdeln lässt. Ja.
Und zum Abschluss die Frage, was sind Ihre Gefühle anlässlich dieses 50. Jahrestages zum Ende des Vietnamkrieges?
Ich muss gestehen, als ich die Bilder aus Saigon gesehen habe, von der großen Parade, von den vielen, auch gerade jungen Menschen, die da am Straßenrand standen und gejubelt haben, da habe ich für einen Moment so einen gewissen Stolz empfunden. Einfach, weil ich ja daran dachte, wie weit Vietnam gekommen ist in diesen 50 Jahren. Es war nach dem Krieg eines der ärmsten Länder der Welt und es ist heute in einigen Teilen so modern geworden. Es gibt eine Mittelschicht und es gibt Hoffnung nach vorne. Andererseits denke ich aber auch, ich wünsche mir eben so, dass die Vergangenheit auch richtig angeschaut wird und dass nicht nur den Siegern gedacht wird, sondern auch denen, die so viel verloren haben. Weil ich glaube, dass man beide Seiten braucht, um das Land zu versöhnen und wirklich nach vorne zu führen.
Vielen Dank. Das war die Journalistin und Autorin Hue Pham über die deutsch-vietnamesischen Beziehungen. Und jetzt noch einmal die Band Saigon Soul Revival über das heutige Vietnam.
Bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa đời vui biết nhường nào tình say đắm ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung
Und jetzt ein weiterer wirtschaftlicher Blick auf Vietnam und Südostasien. Mit dem Fokus auf die Beziehung zu den USA. Denn keine andere Region hat US-Präsident Donald Trump mit so hohen Zöllen belegt wie Südostasien. Mehr darüber jetzt von meiner ARD-Kollegin Jennifer Johnston.
In der Textilfabrik Garment Ten Corporation in Hanoi sitzen hunderte Frauen und Männer, schneidern Hemdkrägen, Ärmel, nähen Knöpfe an. Etwa jedes zweite Kleidungsstück, das sie hier nähen, geht in die USA. Amerika ist ihr größter Kunde. Die angedrohten 46% Zoll könnten daher gravierende Folgen für ihre Zukunft haben, erklärt Geschäftsführer Tan Duc Viet. Die Kunden werden ihre Aufträge stoppen. Das würde bedeuten, dass unsere Näherinnen nichts mehr zu tun haben. Wie sollen wir sie dann bezahlen? Nach der ersten Zollankündigung Anfang des Monats klingelte bei Geschäftsführer Tan ununterbrochen das Telefon. Unsere Kunden wollten sofort, dass wir unsere Produktion, unsere Lieferungen, den Kauf von Rohmaterial einstellen. Dabei lief es in Trumps erster Amtszeit noch so gut für das Land. Viele internationale, aber insbesondere chinesische Firmen haben ihre Produktion in Trumps erster Amtszeit nach Vietnam verlagert, um schon damals die gegen China verhängten Zölle zu umgehen. So hat sich Vietnam zunehmend als Alternative zum Produktionsstandort China positioniert. Besonders im Bereich Textilien, Schuhe, Möbel, Elektronik. Konzerne wie Samsung, Adidas oder Nike nutzen Vietnam heute als Produktionshub. Die Folge? Vietnam hat inzwischen den dritthöchsten Handelsbilanzüberschuss mit den USA, nach China und Mexiko. Das heißt, Vietnam exportiert deutlich mehr in die USA, als es von dort einkauft. Doch durch die neuen Zölle entfällt ein großer Teil des Anreizes für die Verlagerung von Fabriken nach Vietnam. Zudem schauen die USA immer genauer hin, welche Arbeitsschritte in Vietnam selbst erfolgen oder ob auf chinesische Produkte nur das Label Made in Vietnam geklebt wird, beobachtet Peter Bürstede. Er leitet in Hanoi das Büro von Germany Trade and Invest, kurz GTAI.
Der Zoll ist bekannt dafür, dass da auch informell einiges geht, dass die sich auch zu Sachen bewegen lassen. Und es ist sicherlich so, dass da Sachen aus China einfach über das Land geschleust wurden, dann weiter in die USA gingen.
Die vietnamesische Regierung hat nach der Zollandrohung öffentlich erklärt, dass sie dieses Durchschleusen chinesischer Produkte unterbinden wollen. Um Trump milde zu stimmen, hat Vietnam auch angeboten, seine Importzölle auf US-Produkte zu senken. Zudem versucht Vietnam mehr aus den USA zu importieren, wie Flüssiggas oder Flugzeuge.
Ich denke, es wird alles auf einen Deal hinauslaufen. Und das würde Vietnam, glaube ich, in eine sehr gute Lage versetzen, wenn es dann dazu käme und China noch entsprechend belegt würde mit Zöllen.
In der Textilfabrik in Hanoi hofft Geschäftsführer Tan, dass die vietnamesische und die US-Regierung sich in ihren Verhandlungen tatsächlich einig werden und die Zölle sinken. Die 90-Tage-Frist will er nutzen, um sich vorausschauend umzuhören. Schon jetzt arbeitet die Fabrik viel mit deutschen Unternehmen zusammen, wie etwa Seidensticker, Tom Taylor und Job. 30% der Exporte gehen nach Europa. Diese Zusammenarbeit möchte der Geschäftsführer ausbauen. Mit seiner Zollpolitik rüttelt Trump aber nicht nur Lieferketten und Geschäftsbeziehungen beider Länder durcheinander. Er zerstört auch viel Vertrauen, das zwischen den USA und Vietnam in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaut wurde. Erst im September 2023 hatten die beiden Staaten ihre diplomatischen Beziehungen stark aufgewertet. Doch seit Trumps Amtsantritt bröckelt dieses mühsam aufgebaute Vertrauen. Die USA weisen ihre Diplomaten in Vietnam sogar an, die feierlichen Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Kriegsendes zu meiden.
Das Vertrauen zu den USA bröckelt. Dabei gilt das Land als wichtiger Exportmarkt für Vietnam. Geschichtlich betrachtet, mit Blick eben auf diese 50-Jahr-Feier zum Ende des Vietnamkrieges, ist es eine interessante wirtschaftliche Beziehung der beiden Länder. Und insgesamt kann man sagen, dass Vietnam um seine Beziehungspflege zu anderen Ländern weiß. Und darüber spreche ich jetzt mit Lewe Paul. Er ist Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung für Südostasien und ab Herbst Leiter ihrer Stelle in Hanoi. Guten Tag.
Guten Tag.
Viele Menschen in Deutschland denken, wenn sie Vietnam hören, vielleicht ein leckeres Essen und dass man dort gut Urlaub machen kann oder vielleicht auch gerne machen würde. Auch über den Vietnamkrieg hat man sicher einiges gehört. Wie beschreiben Sie das Land Vietnam?
Ich würde sagen, Vietnam ist ein sehr offenes, sehr aufgeschlossenes Land, in dem man sehr freundlich empfangen wird. Es hat eine sehr junge Bevölkerung, die auch eine spürbar hohe Affinität für neue Technologien hat. Also es ist ein sehr modernes, dynamisches Land, in dem eine Aufbruchstimmung spürbar ist. Und Sie haben schon die Strände angesprochen. Also Vietnam hat natürlich eine Küstenlinie von fast 3000 Kilometern und ist deswegen auch seit jeher mit der Außenwelt verbunden. Und ich glaube, nicht zuletzt diese Geografie Vietnams mit seiner langen Küste und der Verbindung zwischen Nord und Süd quasi in der Region Asien-Pazifik macht es auch so interessant für externe Akteure.
Mhm. Vietnam ist ja eine sozialistische Republik, in der die Kommunistische Partei als Einheitspartei die Führung eben von Staat und Gesellschaft auch übernimmt. Es gibt quasi keine organisierte Opposition oder sowas wie Gewaltenteilung. Gleichzeitig beschreiben sie eben diese Offenheit und das Land gilt ja auch als ein boomender Luxusstaat und liberal in seiner Wirtschaft. Wie ist denn die Rolle Vietnams in der Region?
Vietnam ist Teil der Staatengemeinschaft ASEAN, der Vereinigung der südostasiatischen Nationen. Vietnam nimmt darin auch eine wichtige Rolle ein. Es ist von der Bevölkerung her das drittgrößte Land in ASEAN und ist ganz klar sozusagen dem Handel zugewandt. Also es verfügt über viele Handelsabkommen. Es ist neben Singapur auch das einzige Land in Südostasien, das ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union hat. Natürlich ist es auch in sicherheitspolitische Konflikte oder Spannungsfelder verstrickt. Also es erhebt Ansprüche natürlich auf das Meer vor seiner Küste, das in Vietnam Ostmeer genannt wird. Im deutschen Sprachgebrauch ist es vor allem das Südchinesische Meer und dadurch entstehen natürlich auch Reibungen mit China als dem großen Nachbar sozusagen. Aber gleichzeitig pflegt es natürlich auch sehr, sehr gute oder zumindest pragmatische Beziehungen mit China und auch mit seinen Nachbarn in der Region Südostasien. Das kann man auch daran ablesen, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping jetzt im April schon in Hanoi war. Und auch zuletzt Japans Premierminister Ishiba zu Staatsbesuchen eben beide nach Hanoi gekommen sind. Also daran sieht man auch, wie sehr das Land sozusagen umworben wird.
Sie haben gerade das Stichwort pragmatische Beziehungen genannt. Wenn man recherchiert Vietnam, dann stößt man auf Begriffe wie Bambuspolitik oder Bambusdiplomatie. Wofür stehen diese Begriffe?
Der Bambus steht da sinnbildlich als natürlich eine Pflanze mit festen Wurzeln und flexiblen Stämmen oder flexiblen Zweigen. Das Fest würde ich so interpretieren, dass Vietnam sehr viel Wert legt auf seine Unabhängigkeit, auf seine Selbstbestimmung und flexibel eben, dass es sich nicht zuordnen lassen will zu dem einen oder anderen geopolitischen Lager, dass es auch resilient sein will und biegsam. Und vielleicht auch im Kontext von dem Jubiläum des Kriegsendes könnte man dazu auch noch sagen, es ist vielleicht auch eine friedensstiftende Politik, weil es sich sozusagen in alle Richtungen biegen kann und dadurch auch Spannungen abbaut oder zumindest versucht, die abzubauen. Und natürlich versucht es auch in der Rivalität zwischen, gerade zwischen China und den USA, den größtmöglichen Nutzen für sich aus der Lage zu ziehen.
Spannungen gibt es jetzt. Wir haben über die Zollpolitik gehört in der Sendung. Sprechen wir aber über das deutsche Interesse an Vietnam. Sie haben ja eben auch die Beziehung angesprochen. Alle möchten irgendwie mit Vietnam kooperieren. Wie sieht das Verhältnis denn zwischen Deutschland und Vietnam aus?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es natürlich eine große vietnamesische Diaspora in Deutschland gibt. Es gibt über 200.000 Menschen, entweder mit vietnamesischer Abstammung oder auch vietnamesische Staatsangehörige in Deutschland. Es ist eine sehr facettenreiche Geschichte. Also wir haben einerseits natürlich die Beziehung zwischen der ehemaligen DDR und dem ehemaligen Nordvietnam sozusagen, wo viele Vietnamesen auch in Deutschland studieren und arbeiten konnten und dadurch Verbindungen entstanden sind. Wir haben aber natürlich auch die Geschichte der sogenannten Boat People, die nach dem Ende des Vietnamkriegs eben aus dem Süden entkommen wollten. Und aus beiden Gruppen findet sozusagen weiterhin auch eine Verbindung zu Deutschland statt. Und ich glaube, obwohl es eine facettenreiche Geschichte ist, kann man am Ende schon sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, weil sich Vietnamesen, Vietnamesinnen wirklich sehr in Deutschland integriert haben. Auch es ist ja auch im Erscheinungsbild deutscher Städte schon wahrnehmbar, dass man vietnamesische Restaurants hat, dass man natürlich Menschen kennt, die mit Vietnam verbunden sind. Und das würde ich voranstellen an dieser Stelle. Deutschland pflegt auch eine strategische Partnerschaft mit Vietnam seit 2011. Das Freihandelsabkommen habe ich natürlich schon angesprochen mit der Europäischen Union. Wir haben im Zuge dieser Bambusdiplomatie gesehen, dass Vietnam Wert darauf legt, mit vielen unterschiedlichen Partnern umfassende strategische Partnerschaften zu schließen. Und die sind auch sehr verschieden, diese Partnerländer. In Europa ist das zum Beispiel Frankreich, aber auch China und Russland gehören dazu, die USA, Japan gehören dazu. Und es könnte natürlich jetzt sein, wenn wir in Deutschland eine neue Regierung bekommen, dass es auch diesen Versuch eines Upgrades geben wird auf eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Aber was es dann genau in der Umsetzung heißt, bleibt natürlich abzuwarten. Deutschland ist in Vietnam sehr präsent mit 350 Firmen vor Ort, schafft dort natürlich auch Arbeitsplätze. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es im internationalen Vergleich noch viel Luft nach oben gibt für Deutschland, gerade wenn man deutsche Investitionen mit zum Beispiel Investitionen aus Japan oder Korea vergleicht, ist es noch in einem relativ geringen Umfang. Und ich glaube, dahin könnte sich der Blick der neuen Bundesregierung auch richten.
Danke. Das war Lewe Paul, Referent für Südostasien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zum Thema 50 Jahre nach dem Krieg. Vietnam erzählen. So haben wir die heutige Sendung der Tag ein Thema, viele Perspektiven genannt. Und wir erinnern uns, beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte der Gewalt in Vietnam. Aber was ist damals im Vietnamkrieg vor 50 Jahren passiert? Wenn wir zum Beispiel die Geschichte aus der Perspektive der USA, ihren Soldaten und deren Nachkommen erzählen. Sabrina Fritz erzählt uns darüber eine Geschichte.
Gary Wayne starb im Oktober 1970 in Vietnam. Er war Anfang 20. Freunde der Familie suchen am Vietnam Memorial in Washington seinen Namen. Die Namen der toten US-Soldaten stehen in zwei dicken Büchern. Wie in einem Telefonbuch kann man alphabetisch nach den Verstorbenen suchen. Söhne suchen den Namen ihrer Väter, Teenager den Namen ihres Großvaters.
Gary did three tours in Vietnam.
Gary ging dreimal nach Vietnam, sagt der Bekannte. Er selbst hält den Vietnamkrieg für einen großen Fehler.
I thought it was terrible. I thought it was a bad mistake. I think it was about money and a lot of wars are about money.
Das war schrecklich, ein furchtbarer Fehler. Ich denke, es war des Geldes wegen. Die meisten Kriege werden wegen des Geldes geführt. Beim Vietnamkrieg ging es vordergründig nicht ums Geld. Es ging darum, den Süden Vietnams vor dem kommunistischen Norden zu schützen. Es ging um die Angst der Amerikaner, dass der Kommunismus die Welt beherrscht, mit China in Asien und Russland in Osteuropa. Der Kampf gegen den Kommunismus in Südostasien muss mit Entschlossenheit geführt werden. Es gibt keine Alternative zur Führungsrolle Amerikas in dieser Region, erklärte der damalige Präsident Lyndon B. Johnson den Amerikanern. Domino-Theorie nannte er diese Politik. Wenn Vietnam kommunistisch wird, werden alle anderen Länder auch umfallen. Seit Jahren waren die USA deshalb mit sogenannten Militärberatern und Sondereinheiten in der Region unterwegs. Doch ein militärischer Zwischenfall war für Johnson der Anlass, Luftangriffe gegen Nordvietnam zu beschließen.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people.
Meine liebe Mitbürger, als Präsident und Oberbefehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk mitzuteilen, dass die wiederholt gefährlichen Aktionen gegen US-Kriegsschiffe in der Bucht von Tonkin von mir verlangt haben, dass das amerikanische Militär Maßnahmen als Antwort ergriffen hat.
Das US-Kriegsschiff USS Maddox war im Golf von Tonkin vor der Küste Vietnams angeblich zweimal von nordvietnamesischen Schnellbooten beschossen worden. Der zweite Beschuss stellte sich später als falsch heraus, so der Historiker Professor Peter Kasnick.
First shot probably happened, but all the other ones, the 12, 16, 20 other torpedoes that we reported, may have been a mistake. Plague coups come along like streetcars.
Für die USA kamen so viele Kriegsanlässe vorbei wie Straßenbahnen. Es war nur die Frage, welchen sie wählen würden. Das Vietnam Memorial in Washington ist im Vergleich zu anderen Soldatendenkmälern in den USA eher schlicht. Wie ein Keil schwillt die Wand an und verjüngt sich dann wieder. Es gibt auch eine mobile Version, die nur halb so groß ist und die in den USA umherreist und von Städten oder Gemeinden gebucht werden kann. 58.299 Namen stehen auf der Wand. Das sind die Amerikaner, die im Vietnamkrieg gestorben sind. Das Denkmal ist ein kleines Zeichen der Demut. Professor Kasnick bemängelt, dass die Toten auf vietnamesischer Seite mit keinem Wort erwähnt werden. Würden auch die Namen der toten Vietnamesen auf die Wand geschrieben, wäre sie 12 Kilometer lang, sagt er.
Und es wäre eine Wand mit schätzungsweise 3 Millionen Namen von Menschen. Und damit kommen wir zu den Bildern des Krieges. Denn da, wo es Krieg gibt, da gibt es auch ikonische Bilder. Und was den Vietnamkrieg angeht, da gibt es das eine von Nick Utz, das Napalm Girl. Also das Bild dieses kleinen, nackten, rennenden Mädchens von 1972. Ich gehe davon aus, Sie erinnern sich. Und über dieses Bild spreche ich jetzt mit Charlotte Klonk, Professorin für Kunst und Neue Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Haruna-Oelke.
Sagen Sie, wofür steht denn die Geschichte des Bildes Napalm Girl?
Also das Foto von Nick Utz ist vermutlich die berühmteste Antikriegsikone überhaupt. Und seine Wirkung verdankt das Bild vor allen Dingen dieser Fokussierung auf die entkleidete kleine Kim Phuc, die mit ausgebreiteten Armen schreiend und dadurch hilflos wirkend auf diesen Fotografen zuläuft, Nick Utz. Und schon am Tag nach der Aufnahme, nach dem Ereignis, nach dem Beschuss, Napalmbeschuss auf das Dorf, aus dem die Kinder rausrennen, erschien dieses Bild, dieses Foto auf der Titelseite der New York Times und ging um die Welt. Und es gibt noch heute viele Menschen, die sagen, es ist dieses Bild, was mich zum Pazifisten gemacht hat, es ist dieses Bild, was mich zum Kriegsgegner gemacht hat. Und im Grunde zeigt dieses Foto dadurch ganz besonders gut, wie Bilder unsere Erinnerung an historische Ereignisse eigentlich retrospektiv formieren. Heute ist eigentlich gar nicht mehr richtig bekannt, was die genauen Umstände waren. Viele glauben, das ist ein Ereignis, was ausgelöst wurde durch einen Napalm-Bombenabwurf der US-Luftwaffe. Es war aber tatsächlich ja ein irrtümlich sogenanntes Friendly Fire der südvietnamesischen Luftwaffe auf die eigene Bevölkerung. Also es ist eben keine Szene aus dem Vietcong. Es ist auch nicht bekannt oder erst sehr viel später bekannt geworden, dass das Bild beschnitten ist, so wie es erschien und im Gedächtnis ist. Also auf der rechten Seite sieht man eigentlich noch andere Fotojournalisten. Es gab sehr viele Fotojournalisten, die Bilder von diesem Moment gemacht haben. Und dann ist das Bild viel mehr bevölkert. Es gibt viel mehr Menschen drumherum. Und die Hilflosigkeit, die in Nick Utz-Foto zum Ausdruck kommt, die ist damit natürlich aufgehoben. Also insofern formiert dieses Bild so ein bestimmtes Gedächtnis, was aber natürlich immer auch ein Mythos ist, dieses Bildgedächtnis an historische Ereignisse.
Also was Sie ja sagen, ist so, Bilder funktionieren in unserer Erinnerung. Ich würde sagen, früher gab es auch weniger Bilder. Wie wurden denn früher, also in den 70er, 80er Jahren, Kriegsbilder gesellschaftlich wahrgenommen, also im Generellen von Kriegen?
Also das ist eigentlich generell relativ ähnlich in Kriegen. Also am Anfang, und deshalb werden Kriege, und der Vietnamkrieg ist hier die große Ausnahme, werden in Kriegen auch von den obersten Heeresleitungen immer sehr genaue Bestimmungen, wird sehr stark reguliert, wer Bilder machen kann, welche Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Und der Vietnamkrieg ist hier tatsächlich die große Ausnahme. Da hat das US-Militär, die oberste Heeresleitung, es nicht gemacht. Und es kam relativ früh schon Bilder in Umlauf, vor allen Dingen nach der Tet-Offensive, die im Grunde sozusagen emotional die Wirkung hatten, dass die Stimmung in der Bevölkerung gekippt ist. Also das berühmte Bild von Eddie Adams, die Erschießung eines Vietcongs durch einen örtlichen Polizeigeneral in Saigon, zeigt 1968, das ist schon viel früher als Nick Utz' Bild in Umlauf gekommen. Und dann kamen 1969 die ja noch viel skandalträchtigeren Aufnahmen des Massakers von My Lai, die eben die Kriegsverbrechen des US-amerikanischen Militärs gezeigt haben. Und insofern war die Antikriegsbewegung schon gut im Gang, als das Bild von Nick Utz' im Umlauf kam. Es kam relativ spät, 1972. Und trotzdem ist es dieses eine Bild, das im Gedächtnis geblieben ist und an dem sich jetzt diese Erzählung koppelt und wieder aufgerufen wird von dieser fürchterlichen militärischen Invasion der US-Amerikaner.
Also was ich daraus ziehe, ist, dass Bilder sozusagen die Wahrnehmung, die gesellschaftliche Wahrnehmung eben auch steuern können, dass es ein Bild sein kann, das sozusagen so einen emotionalen Moment berührt. Jetzt im Vergleich zu heute, wir haben heute immer noch Kriege, immer noch viele Kriege. Wir haben aber auch sehr, sehr viel mehr Bilder. Was würden Sie sagen, werden Bilder im Krieg heute mehr als früher auch instrumentalisiert?
Nein, also im Krieg werden Bilder immer instrumentalisiert. Und zwar erstmal natürlich von den obersten Heeresleitungen. Denn Kriege werden nicht nur an der Front ausgefochten, sondern vor allen Dingen eben auch im Heimatland der Armee. Und genau hier liegt die Rolle der Bilder. Denn Bilder können gut in einem verdichteten Moment eine klare Erzählung geben. Also das ist ja meistens eine eindeutige Zuschreibung von Gut und Böse. Täter und Opfer müssen sofort intuitiv verstanden werden können. Und damit mobilisieren die Bilder emotional etwas, was in jedem Krieg wichtig ist und was natürlich immer schon im Grunde seit es industrialisierte Kriege gibt, wird das genutzt von den obersten Heeresleitungen, um die Moral, also die Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen oder auch die Unterstützung von anderen Nationen. Und natürlich ist es auch für die Moral der Soldaten sehr wichtig. Wenn aber Bilder wie aus dem Vietnamkrieg in Umlauf kommen, wo das nicht einmalig nicht so stark kontrolliert wurde von der obersten Heeresleitung, dann kann das natürlich schnell kippen, wenn wie im Fall von Nick Utz' Bild Opfer sichtbar werden, die sofort das Mitleid der Bevölkerung auf sich ziehen. Und heute ist das viel schwieriger, weil wir eben viele Bilder von vielen Kriegen auf sehr unterschiedlichen Kanälen bekommen. Und insofern besteht diese Gefahr der Emotionalisierung, des Aufschreis, die ist natürlich wesentlich größer, weil wir auch überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit haben, genau zu eruieren, wer eigentlich was mit welcher Intention in Umlauf bringt, wessen Bildpropaganda wir hier eigentlich folgen.
Jetzt gibt es aber noch Fotos des Jahres, das Pressefoto des Jahres. Wenn ich jetzt auf dieses und das vergangene Jahr gucke, dann war es das Leid im Gazakrieg, das Foto von wieder einem Kind, einem Neunjährigen mit dem Namen Mahmoud, auch wieder in der Times abgedruckt, der eben schwer verletzt abgebildet wird. Seine Arme mussten amputiert werden. Was würden Sie sagen, ist sowas wie ein ikonisches Bild dieser Art wie das Vietnam-Bild vom Napalm Girl eigentlich noch möglich, dass es so etwas auslöst wie damals?
Es ist immer im Moment schwer zu sagen, aber selbst vom Ukraine-Krieg, von dem Anfang des Ukraine-Krieg, gibt es einige Bilder, die sich dann doch so herausschälen. Es wird etwas zur Medienikone, wenn es sehr häufig in vielen Formen aufgegriffen wird und verbreitet wird. Und das sind dann meistens Bilder, die eben diese Verdichtung hinbekommen, die so eine klare Erzählung haben und wo auch, das sind dann meistens auch Kinder, sind Frauen, da ist die Opferperspektive ja sofort einzunehmen. Da sieht man ja, dass das Wehrlose sind und die haben, glaube ich, immer noch diese mobilisierende Möglichkeit. Das würde ich nicht ausschließen. Es ist viel schwerer geworden, für ein Bild sich so durchzusetzen, wie das damals im Vietnamkrieg noch passiert ist.
Vielen Dank. Das war die Kunstprofessorin Charlotte Klonk und das war der Tag. Anlässlich des 50. Jahrestages zum Ende des Vietnamkrieges. Es ging um Erinnerungen an diesen Krieg und wie er endete. Darum, wie unterschiedlich das Ende aus vietnamesischer Sicht erinnert wird. also eine kritische Erinnerungskultur. Und es ging um das Vietnam von heute. Sie wollen diese Sendung noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts oder Feature. Zum Beispiel das Deutschlandfunk Kulturfeature Vietnam Tapes, die Kriegsaufzeichnungen des Michael A. Baranowski. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, dann abonnieren Sie doch gerne unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadija Haruna-Oelker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.